Der Netzwerk Südbaden Podcast wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau und dem Mercedes-Benz-Zentrum Freiburg, Kestenholz GmbH. Netzwerk Südbaden. Das regionale Wirtschaftsmagazin. Der Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe unseres Podcasts in diesem Jahr. Mein Name ist Julika Goldschmidt. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Und mein Gast heute ist Magdalena Ganter. Die 38-Jährige ist Künstlerin und zwar durch und durch. Sie ist Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin. Für ihre Musik wurde sie vielfach ausgezeichnet. Schon vor einigen Jahren hatte ich das Vergnügen, ein Interview mit ihr zu führen, aber in der Zwischenzeit ist viel passiert. Kinder sind auf die Welt gekommen, Städte wurden gewechselt und Alben veröffentlicht. Und über all das möchte ich mit der gebürtigen Schwarzwälderin sprechen. Magdalena, ich freue mich aufrichtig, dass wir uns mal wieder gegenüber sitzen. Erstmal von meiner Seite willkommen zurück in der Heimat. Nach vielen Jahren in Berlin lebst du wieder im Schwarzwald.
Ja, genau so ist es. Also vielen Dank.
Wie fühlt es sich an? Gut. Wie nach Hause kommen oder ist es was Neues?
Beides. Es ist ein Stück weit back to the roots, nach Hause kommen, ankommen. Es fühlt sich auf jeden Fall nach Ankommen an.
Wirklich?
Ja, schon. Wobei ich bin da immer so ein bisschen auf der Hut. Ich will gar nicht zu sehr ankommen.
Man wird ja auch bequem, wenn
man
angekommen
ist. Ja, ganz genau. Voll. Ich bin sehr gerne wieder hier. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Und ich merke jetzt, wo ich wieder im Schwarzwald lebe, nach knapp 17 Jahren in Berlin, in der Großstadtmetropole, im Großstadtdschungel, wie entschleunigt es ist. Also ich wohne ja wirklich wieder so richtig auf dem Land.
Das ist schon krass, oder? Wie du sagst, du kommst aus dem Großstadtdschungel nach 17 Jahren und dann geht's wirklich zurück in den Schwarzwald. Also nicht Region Schwarzwald, sondern wirklich Schwarzwald.
So richtig zurück aufs Dorf.
Ja.
Ja, das war ein krasser Kulturschock.
Schon, oder?
Absolut. Ich habe auch eine Weile gebraucht. Ich meine, wir sind umgezogen, mein Partner und ich und unser damals 4 Monate alter Sohn, zu Corona. So, da fiel mir der Abschied schon leicht, weil Berlin sehr ausgestorben war. Es war eine ganz komische Stimmung in der Großstadt. Mhm. Ich glaube, das war der Großstadt vermutlich noch krasser als auf dem Land. Dort konnte man ja eher mal ausbüchsen oder den Regeln sich entziehen und vielleicht doch mal eine Runde im Wald spazieren gehen. Nur in der Großstadt ging das eigentlich gar nicht.
Da gab's ja, doch der Kontrast.
Auch der
von
Kontrast,
100 auf 0.
Ja, na klar, auch das, ja, sehr extrem, genau. Aber es gab ja auch wirklich, es gab ja phasenweise diese ganz, ganz strenge Regelung. Und das war in Berlin auf jeden Fall, also es war sehr, sehr unschön. Und dann war der Umzug, fiel mir da sehr leicht. Natürlich auch mit dem kleinen Baby in petto. Und wir haben hier, mein Partner und ich, also mein Partner ist auch aus dem Schwarzwald ursprünglich, ein echt großes Familiennetzwerk und dementsprechend viel Unterstützung. Das war alles dann am Anfang nur positiv. Und dann kam aber auch so eine erste Sehnsuchtswelle. Und dann habe ich begriffen, dass mir Berlin doch, dass ich da schon, also ich habe nach wie vor einen Koffer in Berlin, den brauche ich auch.
Ja, klar.
Und dass es dort eigentlich schon irgendwie in diesen 17 Jahren auch zu einer zweiten Heimat wurde.
Hier ist vor allen Dingen ja auch wirklich 17 sehr prägende Jahre.
Also absolut.
Ja, zu deine Erwachsenenjahre eigentlich und die, in denen du deine Karriere vorangebracht hast, oder?
Ja, das stimmt. Also ich bin mit Anfang 20 nach Berlin aufgebrochen zum Studieren an der Universität der Künste. Tanz, Gesang und Schauspiel habe ich dort studiert. Und genau, dann angefangen, meine eigene Musik zu machen, Theater zu spielen. Ich habe dort meine Band gefunden, mit der wir dich ja mal in deinem Baden-FM-Studio besucht haben vor vielen Jahren. Haben unsere erste Platte aufgenommen, damals noch mit der heißen Mischung alemannischem Dialekt und urbanen Sounds dazu.
Aber auch mega. Das war schon sehr speziell, aber toll.
Absolut, das war wirklich sehr speziell. Aber auch das war eigentlich im Grunde damals schon eine erste Rückbesinnung. Das war auch ein bisschen ein Ausbrechen. An der Hochschule hatte ich Sprecherziehungsunterricht beim Professor Rainer Wolf und mir wurde der Dialekt so hart ausgetrieben.
Hast du wirklich Dialekt gesprochen, bevor du nach Berlin gegangen bist?
Ja, also spätestens auf dem Gymnasium war das dann auf jeden Fall nicht mehr so cool mit dem Dialekt.
Klar.
Aber so, man konnte schon noch raushören, woher ich bin.
Woher du kommst.
Genau, woher ich komme, genau. Und dann wurde mir das, also an der Hochschule musste ich das richtig abtrainieren. Und danach war das dann auch wieder ganz spannend, mit diesem Dialekt zu spielen.
Ne? Ja.
Und vor allen Dingen zu schauen, was, und das war gar nicht meine Feststellung, sondern die des Drummers Martin Bach, der meinte, hey, wenn du im Dialekt singst, das war eigentlich meine Abschlussaufführung oder mein Abschlussstück für das Studium, war ein One-Woman-Performance, also eine Eigeninszenierung, ein eigenes Stück habe ich da geschrieben, es hieß Wälder, Meidler, in dicke Köpf.
Schön.
Ja, und da habe ich ein alemannisches Volkslied halt mit reingenommen, Wälder, Meidler, in dicke Köpf, eben der Titel dann. Und ich hatte eine Band, eben unter anderem der Drummer, der mich begleitet hat, und der meinte nach, hey, wenn du alemannisch singst, das ist ganz spannend, da kommt irgendwie was durch, das hat eine Färbung und eine Tiefe irgendwie und das berührt mich sehr. Lass uns da doch mal anknüpfen.
Ach, ja, der Impuls kam wirklich von außen.
Genau, ja, der kam von außen.
Dass er irgendwas gesehen und gehört hat, was vorher nicht da war.
Ja, ja, genau. Und so kam das dann, so haben wir uns als Band formiert und angefangen mit dem Dialekt und überhaupt mit altem Liedgut auch zu spielen. Es waren am Ende dann doch ausschließlich eigene Stücke, die wir aufgenommen haben, aber so kam die erste Rückbesinnung.
Ja.
Und dann hieß das Album auch Schwarzer Wald. Ne?
Ja, das heißt, du hast irgendwie die Connection zum Schwarzwald immer gehalten, letztlich natürlich auch durch die Familie, ne, die ja hier ist und war, aber auch der Herzschlag irgendwie ein bisschen.
Ganz, 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 ganz absolut. Also in all den Jahren, in denen ich in Berlin gelebt habe, musste ich immer in sehr regelmäßigen Abständen zurückreisen, um mich, also zu erden. Also so plakativ es klingt, aber so wahr ist es doch. Ich habe das immer gebraucht, diese Erdung. Also um mich teilweise, wenn ich mich verloren hatte in der Großstadt, was sehr leicht geht,
na klar, und
kann da ganz schön abdriften.
In der künstlerischen Branche.
Aha, total.
Oder?
Ganz klar.
Ist verrückt.
Ja, ja, es ist wunderbar inspirierend,
ja,
und ich möchte nichts missen. Diese Zeit war wirklich. Da konnte ich mich sehr gut ausprobieren und immer wieder neu erfinden und frei drehen und durchdrehen und ausprobieren einfach. Für meine künstlerische Entwicklung waren die Jahre in Berlin sehr wichtig. Ich glaube, an keinem anderen Ort hätte ich mich so entwickeln können. Aber es war auch sehr, ich habe mich da sehr verausgabt und bin auch immer wieder stark über meine Grenzen gegangen. Und
tatsächlich?
Ja, doch, doch. Also ich hatte da schon auch immer wieder so Phasen der großen Erschöpfung.
Ja.
Ne, in vielerlei Hinsicht. Ich meine, so ein künstlerischer Weg ist herausfordernd, finanziell vor allen Dingen.
Ja.
Also keine Sicherheit. Und das ist eigentlich, beim Theaterspielen war das schon so, von Engagement zu Engagement. Und dazwischen weißt du nicht, geht's danach weiter, wann kommt das nächste? Dabei lief es bei mir eigentlich sogar sehr gut. Und trotzdem hatte ich immer wieder so Struggles. Und dafür war das irgendwie sehr gut, hier wieder immer wieder so die Erdung zu spüren. Und bestimmt auch die Familie zu spüren, diesen Rückhalt, die Verbindung. Ja.
Mhm. Du hast es gerade angesprochen, das Künstlerinnen-Dasein, das ist sicherlich wunderschön auf der einen Seite, und du hast den Struggle aber auch angesprochen, herausfordernd auf der anderen Seite. Wie kriegt man das hin, mit diesen Unsicherheiten zu leben, die es ja gibt, eben von einem Engagement zum nächsten, von einer Tour zur nächsten, von einer Platte zur nächsten? Wie gestaltet man die Zeit dazwischen? Also wirklich auch finanziell jetzt mal ganz indiskret nachgefragt.
Nee, das ist eine sehr berechtigte, gute Frage. Über die Jahre habe ich eine gewisse Gelassenheit entwickelt. Erstens, weil die Zeit gezeigt hat, okay, es ergibt sich immer irgendwas.
Ja.
Ich habe dazu eigentlich immer viele Ideen und stelle mich gerne breit auf, weil ich auch einfach viele Interessen habe.
Ja.
Es geht dir, glaube ich, ganz ähnlich. Ich habe hier auch schon dein Espresso-Story gelesen im Magazin, und genau, ich glaube, du bist auch so ein bisschen eine Tausendsasserin.
Und ja, vielleicht aus gleichen Gründen. Ist natürlich auch gut, mehrere Eisen im Feuer zu haben. Ne?
Absolut, ja. Und es schafft eine Unabhängigkeit.
Ja.
Und ich finde die, also warum will ich Künstlerin, oder warum ist mein Drang so groß? Ich bin halt einfach gerne frei. Ne?
Mhm.
Also so frei man sein kann, das kann man jetzt, wir sind ja nie ganz frei,
ja,
natürlich
klar.
Nicht. Wir sind immer auf eine Weise abhängig. Und doch, das war zum Beispiel ein Punkt, oder ich weiß eine Situation sehr genau, in der ich mich bewusst entschieden habe, okay, ich gebe jetzt meinem eigenen musikalischen Schaffen mehr Raum. Ich habe keine Lust mehr, mich so abhängig zu machen von den Theaterengagements. Da bin ich nämlich für ein Vorsingen, Tanzen, also ein sogenanntes Casting heißt es dann ja im Theaterbetrieb, nach Wien geflogen. Und Tanzen war immer eine meiner Stärken. Und dort bin ich tatsächlich, also ich bin nach Wien geflogen, und die Kosten trägt man dann ja für gewöhnlich auch selbst.
Klar.
Hab dann einen Text einstudiert gehabt und mir 2, 3 Songs drauf geschafft, die ich da performen sollte. Und dann bin ich aber nach 5 Minuten Tanzen rausgeflogen, mit der Startnummer 57, die ich da damals hatte. Und dachte dann, hä, das ist jetzt aber ganz komisch. Und habe im Nachhinein halt so dann auch erfahren, okay, das war ein abgekartetes Spiel, die mussten das ausschreiben, aber die Rollen waren schon besetzt. Und danach dachte ich mir, hey, nee, das mache ich nicht mehr. Ja. Wie viel Zeit und Energie und Kosten
Wahnsinn.
habe ich jetzt darauf schon verwendet? In der Zeit hätte ich so viel nachhaltiger was auf die Beine stellen können. Und das war immer ich hatte immer Lust, meine eigene Musik zu machen, unabhängig, frei, das, worauf ich Bock habe, mich und eben nicht nur singende, tanzende Marionette zu sein. Das war mal das eine. Und dann ist aber, um jetzt auch zurückzukommen auf deine Frage, also es bleibt herausfordernd und diese, aber ich habe schon für mich schon verstanden, das geht halt eben mit dieser Freiheit einher oder dieser Selbstständigkeit. So, da sind diese Phasen, wo ich vielleicht nicht so keine Sicherheit habe oder tatsächlich Leerlauf habe, ne, da jetzt gerade kein fixes Einkommen habe oder einfach kein Engagement oder keine Tour, keine Konzerte, so, dann muss ich mir was anderes überlegen. Das ist für mich aber mittlerweile auch einfach das die Lebenskunst. Irgendwie immer zu schauen, okay, was liegt denn gerade auf dem Weg? Was kann ich draus machen? Und irgendwie einfach auch so ein bisschen fast so den Flow, immer wieder versuchen, in den Flow zu finden, weil irgendwas gibt es eigentlich immer, mit dem man was jonglieren kann. Aber es braucht eben ganz schön viel Wachheit und einfach so eine Offenheit, das dann mitzukriegen und sich nicht zu sehr zu versteifen. Ich wollte doch das und das. Und dann klappt es nicht und dann, sondern irgendwie zu schauen, okay, aber was gibt es denn für Möglichkeiten? Das stelle ich jetzt hier ja auch fest. Jetzt bin ich im Schwarzwald, in Berlin hatte ich, das kam auch so zu mir, auch an der Hochschule unterrichtet. Bühnenperformance und Aufführungspraxis hieß das Fach. Ja, das war tatsächlich auch eine ganz spannende, coole Arbeit. Das hat mir so große Freude gemacht. Ein schöner Ausgleich zum künstlerischen Schaffen, ne? Auch das finde ich nämlich zum Beispiel ganz bereichert, den Austausch mit anderen, in dem Fall jungen MusikerInnen. Aber auch ganz generell unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten, ne, das ist sehr
verschiedene Perspektiven.
Genau, sehr inspirierend und Horizont erweitern, absolut. Und da stehen dann auch immer wieder neue Möglichkeiten und Ideen. Jetzt bin ich hier im Schwarzwald und unterrichte da ja zum Beispiel nicht mehr, aber jetzt kommen so andere Dinge zu mir.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel bin ich angefragt für so ein Musikprojekt mit Kindern in der Grundschule. Und das ist aber, also Lehrerin wäre jetzt so im klassischen Sinne, ich unterrichte sehr gerne, ne? Aber so jetzt fix an der Schule zu unterrichten, das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen.
Das Gegenteil von Freiheit vielleicht
absolut.
Auch.
Absolut, also da wird bei mir ja was eng, aber so ein freieres Projekt mit Kindern was auf die Beine zu stellen, da habe ich total Lust drauf. Und der Lehrer, der mich da, also auch ein freier Musiklehrer, der mich da angesprochen hat, und das klingt nach so einem spannenden Projekt und auch ein, also ich finde es ja auch dann spannend, wenn ich merke, oh, da habe ich aber ein bisschen Angst. Schaffe ich das überhaupt? Ne? Und das ist jetzt schon wieder der Fall, weil an der Hochschule habe ich Studentinnen unterrichtet. Das war, und bei Kindern oder Grundschulkindern, da geht's dann wieder um andere Dinge.
Andere Ansprache
ja,
natürlich auch.
Ja, total.
Ne?
Und noch 2, 3 andere Dinge sind da so in der Pipeline.
Cool.
Genau, zum Beispiel ein Festival, wo ich jetzt angefragt wurde, das zu kuratieren zum Beispiel.
Oh,
ja, da habe ich auch total Lust drauf. Und das fand ich auch wieder interessant, weil ich habe letztes Jahr vor Weihnachten in Hinterzarten ein Benefizkonzert gegeben für UNICEF. Und dann war die Resonanz dort super. Und wir haben im Neujahr das quasi wiederholt. Und da dachte ich danach, hey, voll der schöne Ort, das Skimuseum in Hinterzarten und irgendwie die Menschen, das dann auch wieder anders als in Berlin, wo es nur ein Überangebot gibt. Ne? Und da gibt es unendlich viele MusikerInnen oder überhaupt KünstlerInnen. Super schwierig dort mit der Musik irgendwie anzukommen oder
ne? Auch rauszustechen, oder?
Absolut, genau.
Überhaupt ein Publikum zu kriegen.
Genau, in Hinterzarten spricht sich das dann schneller rum. Da gibt es was zu sehen.
Na klar. Und dann auch noch eine von uns.
Ja, voll.
Die war in der Stadt, aber jetzt ist sie wieder
genau,
da.
Genau, ja. Jedenfalls war danach irgendwie so, dachte ich, hey, das wäre eigentlich schön, hier eine musikalische Reihe zu etablieren also und Gäste einzuladen.
Ja.
Aber ich meine, ich lebe ja nun mal auch vom Musikmachen. Ich kann jetzt nicht ausschließlich Benefizkonzerte geben.
Klar.
Und auch die Gäste, die ich einlade, möchte ich fair bezahlen, ja, entlohnen. Okay, wir brauchen eine Förderung. Dann habe ich mich da recht auf den Kopf gestellt und da in Stuttgart und sonst wo angerufen. Was gibt es denn für Förderung? Auch es gibt eine ganz große Förderung, Initiative Musik. Auch da war ich im Gespräch und das sah eigentlich alles sehr gut aus. Bloß hat dann eigentlich der Ort nicht hergegeben am Ende. Wir haben die Kriterien nicht erfüllt und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, irgendwie scheint es ist nicht dran. Ich lasse es jetzt erstmal. Und dann kam diese Anfrage, hast du nicht Lust, hier in der Region dieses Kleinkunstfestival zu leiten, dachte ich, ah, interessant.
Also die Geschichte von der Tür, die sich schließt und die nächste aufgeht.
Ja, aber es ist so, ja, ne, trotzdem,
auch meine Erfahrung.
Ja, voll. Und trotzdem ist es nicht immer so einfach, dieses Vertrauen zu wahren.
Ja. Ja. Du hast vorhin von Jonglage gesprochen, Magdalena. Jetzt sind natürlich durch eine Familie noch mehr Bälle ins Spiel gekommen, die du in der Luft halten musst. Frei sein, das funktioniert gut, wenn man alleine ist. Das funktioniert nicht mehr so gut, wenn man Kinder oder ein Kind hat. Du hast zwei, oder? Mhm. Was hat es mit deiner Freiheit gemacht, diese Familie und auch für deinen Beruf? Was bedeutet die Familie dafür?
Ich war noch nie so effektiv und ja, produktiv und so gut organisiert in meinem Leben wie mit zwei Kleinkindern.
Wie alt sind deine Kinder? Sind wirklich noch klein?
Ja, ne? die sind eigentlich noch klitzeklein, finde ich. Meine Tochter wurde im September ein Jahr alt und mein Sohn gerade Anfang Dezember 3. Wahnsinn.
Da ist was los.
Absolut. Und ich bin doch ein bisschen stolz auf mich, wie ich das die letzten 3 Jahre, in diesen letzten 3 Jahren, wo ich zweimal Mutter wurde, habe ich ja parallel diesen Umzug von Berlin in den Schwarzwald getätigt und eben mein zweites Soloalbum produziert und veröffentlicht. Und
das spricht schon von der Effizienz.
Ja, auf jeden Fall. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mit so wenig Schlaf auskomme erstmal. Also ich schlafe generell weniger und es geht irgendwie. Und davor dachte ich mir, ich brauche mindestens 9 Stunden am Tag.
So, es gehen wirklich Dinge, die man nicht für möglich
hält. Ja, genau. Und morgens brauche ich auch wirklich meine Ruhe. Wenn ich aufwache, brauche ich auch wirklich erstmal meine Ruhe. Das ist vorbei. Ja, so, es ist schon tough, als andere wäre gelogen. Es ist echt tough und ich komme hart an meine Grenzen immer wieder.
Wer nicht mit kleinen Kindern.
Ja, aber eben, ich habe ein großes Glück. Ich habe ein familiäres Netzwerk. Das heißt ja mal so, es braucht ein Dorf, ein Kind zu erziehen und wir leben das bei uns sehr.
Alle auf einem Haufen.
Weitestgehend. Ja, weitestgehend. Doch, tatsächlich. Also ich meine, mein Partner ist auch aus dem Schwarzwald. Seine Eltern sind sehr präsent und meine Eltern sind präsent. Toll. Und tatsächlich unsere Geschwister samt Familienanhang leben auch alle wieder im Schwarzwald. Sind alle ausgeflogen gewesen. Das ist wirklich ein großes Glück. Und vor allen Dingen, dass wir uns alle so verstehen.
Ja.
Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Absolut nicht.
Da ist eine große Toleranz, so eine Akzeptanz, dass jeder so, und Verständnis füreinander. Ne? Also auch da habe ich auch vor allen Dingen Glück, dass alle so sehr verstehen, dass ich zum Beispiel weiter meiner Kunst nachgehen muss. Ich brauche das. Ich kann da eine gute Mutter sein, wenn ich mein anderes Herz, das in der Brust schlägt, auch noch
das wilde
leben darf. Ja, voll. Und einfach das Schöpfende, ne, das Kreieren, das Musik machen. Ich bin einfach in meinem Element und so glückselig, wenn ich musizieren kann.
Ja.
Das ist einfach so für mich allein, aber noch viel lieber mit anderen MusikerInnen zusammen und dann auch für Menschen auf der Bühne mit Publikum und allem, was dazugehört. Da bin ich einfach ganz und gar in meinem Element und das gibt mir eine irre Kraft. Und weil das so ist, ist es dann auch nicht so, dass ich nach Hause komme von einem Konzert und tief erschöpft bin. Ganz im Gegenteil, meine Akkus laden da.
Ja.
Ne? Und es war interessant, als ich mit meiner Tochter schwanger war, also mit meinem zweiten Kind, da habe ich mit Dota Kehr telefoniert, das ist eine Liedermacherin, um sie zu fragen, hey, ab wann kann ich eigentlich wieder Konzerte spielen und dieses Album veröffentlichen? Wann ist das denn eigentlich überhaupt? Mir fehlt ja da wirklich jetzt mal die Erfahrung. Und sie hat 3 Kinder und meinte, hey, am besten gehst direkt auf Tour, wenn die noch ganz klein sind.
Kann sie ja mitschleppen.
Genau,
ne?
Was sie halt meinte, und das fand ich schon sehr spannend, hey, ganz ehrlich, mit den Kindern zu Hause sein ist mindestens genauso anstrengend, als wenn du auf Tour bist. Oder, ja, ne? Und dass diese Care-Arbeit, die ist halt auch einfach nicht zu unterschätzen. Und ich bin sehr dankbar, also dass ich da auch so einen Ausgleich habe. In beiden Sinnen. Auf meinem neuen Album Transit gibt es 3 Lieder, die ich geschrieben habe in der Zeit, als ich schwanger war und dann auch mit Kind. Das nimmt natürlich ganz unweigerlich Einfluss auch auf mein künstlerisches Schaffen.
Natürlich.
Und ich finde, das schafft, also für mein Empfinden, nur eine Tiefe. Also es ist nur positiv mit allem.
Wie schön. Jetzt hast du gesagt, dein Sohn war 4 Monate alt, als ihr aus Berlin zurück in den Schwarzwald gezogen seid. Und eines deiner Lieder, nicht auf dem aktuellen Album, glaube ich, heißt Adieu Berlin. Und eine Textzeile lautet, du tust mir nicht mehr gut. War das der Grund für den Abschied oder muss man da jetzt die Magdalena, die singt, von der trennen, mit der ich gerade spreche? Wir haben darüber gesprochen, dass du aus Berlin weggegangen bist, aber nicht warum.
Es ist eigentlich komisch und also witzig, wie ich finde, weil dieses Stück Adieu Berlin habe ich zusammen mit Max Prosa geschrieben, ist auch ein Liedermacher, ein Original-Berliner. Und wir wurden wiederum zusammengebracht, dem künstlerischen Leiter des einzigen Kulturkaufhauses in Deutschland, das heißt Dussmann und ist in Berlin. Und der hat so ein Label und meint, hey, ihr zwei zusammen, ich würde mal gerne mit euch eine Platte aufnehmen. Und vielleicht habt ihr gar Lust, zusammen ein Lied zu schreiben. Und wir kannten es aber noch gar nicht persönlich, fand das, dachte ich, okay, wir können das versuchen. Ehrlich gesagt habe ich noch nie mit jemand anderem zusammen ein Lied geschrieben, aber warum nicht? Und dann haben wir uns in Berlin auf dem Tempelhofer Flugplatz getroffen, ja. Kennst du den? Ja, das ist so sehr zentral. Und es war Sommer und dann habe ich gemeint, Max, und was beschäftigt dich so? Über was können wir jetzt so schreiben? Dann meinte er, naja, also ich denke schon immer wieder drüber nach, ob ich Berlin mal verlassen sollte. Eigentlich war es also sein Thema.
Verrückt. Ja. Eigentlich von einem Ur-Berliner.
Ja, von einem Ur-Berliner. Und so sind wir eingestiegen, haben angefangen zu dichten. Und am Ende, also noch nicht, als wir das geschrieben hatten, aber wenig später habe ich entschieden, dass ich Berlin verlassen werde.
Ach, das war kein Abschiedslied, sondern der Abschied kam nach dem Abschiedslied.
Das stimmt. Das ist ja, also okay. die chronologische Reihenfolge ist eigentlich verkehrt. Es ist am Ende trotzdem sehr passend und es ist auch so, dass Berlin einem viel abverlangt, meine ich. Ich glaube, das kann ich fast verallgemeinern. Jedenfalls, wenn ich live dieses Lied spiele, kommen im Anschluss fast immer Menschen, den speziell dieses Lied aus dem Herzen spricht, und die sagen, ach, und die dann Geschichten erzählen von ihrer Zeit oder ihrer Verbindung zu Berlin oder zur Großstadt. Also das ist, du kennst Berlin.
Meine Mutter ist Berlinerin.
Ah, okay.
Genau, ich habe eine Verbindung zur Stadt.
Okay, und du teilst das, kannst das teilen. Es ist schon ein ganz schönes Idyll, wenn ich mir überlege, heute habe ich hier meinen Sohn aus dem Waldkindergarten abgeholt, da am Waldesrand, am Mathisleweier. Das ist echt so ein friedliches Fleckchen Erde. Ja. Wo gibt es das eigentlich überhaupt noch? Und in der Großstadt ist es halt schon rauer.
Du hast es vorhin schon angesprochen, Magdalena. Das war auch in die letzten 3 Jahre gepackt, in denen 2 Kinder auf die Welt gekommen sind, ein Umzug von Berlin nach Hinterzarten getätigt wurde und dein zweites Soloalbum auf den Markt gekommen ist, beziehungsweise entstanden ist. Transit heißt es. Wann ist es rausgekommen genau?
Am 28. September diesen Jahres.
Fast druckfrisch.
Wahnsinn.
Was ist das für ein Album?
Das ist ein lustvolles Album. Das ist ein sehr buntes Album. Ein Album mit viel Liebe zum Detail.
Das bedeutet?
Dass wir in der Produktion uns viel Zeit genommen haben für Sounds zum Beispiel. Oder in diesem Fall sind es dann analoge Instrumente, die wir eingespielt haben. Da haben wir getüftelt und ich hatte 2 Co-Produzenten, die alten Bandmitglieder meiner damaligen Band Mocke Malheur.
Also wie toll, ihr seid immer noch verbunden.
Ah, absolut, genau. Es gibt uns also nicht mehr als Band. Mittlerweile bin ich solo unterwegs, aber unsere künstlerische Band ist doch geblieben.
Wie schön.
Mhm. Das war wirklich auch eine ganz schöne Zusammenarbeit und irgendwie eine sehr entspannte, lustvolle, lustige, kraftvolle Zeit.
Und ihr kennt euch natürlich auch schon richtig lange jetzt.
Ja,
ne?
Das ist ein ganz großes Vertrauen und ein großes wirklich auch Kennen meiner Qualitäten. Also das erste Album Neo Noir, mein Debütalbum als Solo-Künstlerin, habe ich mit einem renommierten Berliner Produzenten aufgenommen. Und damals war das so, wir hatten so diese 3 Wochen Zeit, um alles aufzunehmen. Und jeder Tag hat sehr viel Cash bedeutet für mich.
So wie man sich das halt vorstellt.
Genau.
Ne?
Und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, aber es war ein ungeheurer Druck. Bei diesem Album haben wir das ganz anders angelegt. Wir hatten so Kreativ-Sessions.
Cool.
Und es gab nie diese große Deadline. Es war eher so, hey, wir gucken einfach, wie das läuft. Und es war dementsprechend entspannt und doch auch am Ende sehr produktiv. Aber eben ohne diesen Druck. Auch weil auch meine Mitstreiter in dem Fall auch sehr idealistisch daran gegangen sind und auch nicht gemeint haben, hey, wir kosten das und das. Nee, ganz im Gegenteil. Wir haben einfach Lust, mit dir kreativ zu arbeiten und wir sehen am Ende. Ein Glück habe ich auch eine große Förderung bekommen vom Deutschen Musikrat. So konnte ich die auch fair entlohnen. Das ist auch zum Beispiel was mittlerweile, weshalb ich auch das ganze Musikbusiness stark in Frage stelle. Es sind keine leichten Zeiten, um von Musik leben zu wollen, sagen wir das so.
Da krankt es natürlich ganz gewaltig.
Genauso ist es. Also es ist echt ein strukturelles Problem. Mit Spotify zum Beispiel, die Zahlen liegen ja mittlerweile. Hier Pharrell Williams hat das mal offengelegt, was er verdient mit seinem mega super Hit Happy. Und auch er hat aber gar nicht für diesen einen Song gar nicht mal so viel Geld gesehen am Ende. Also Spotify als ein Beispiel, aber natürlich ein sehr wichtiges. Spotify ist einfach so ein Anbieter, wo sehr viele Menschen streamen.
Ja, klar.
Und sehr, sehr wenig Geld kommt am Ende bei den Künstlern an. Vor allen Dingen bei den Kleinen. Ne? Da gibt es einen sehr unfairen Share, wie das, also große Plattenlabel bekommen größeren Anteil, kleine Indie-Künstler. Wenn du keine 1000 Follower hast, glaube ich, wirst du überhaupt nicht mit einbezogen in die Abrechnung. Das ist ein Desaster.
Ja.
Weil es einfach...
Deine Kunst ist da nichts wert, umgerechnet.
Genau, genau.
Und das wird dir vermittelt. Ne?
Genau, und es ist... auch deswegen so dramatisch, weil wohin steuern wir damit? Ich meine, im Endeffekt bedeutet das ja nur Mainstream-orientierte Musik, die Algorithmen erfüllt, die eben gerade festgelegt sind, kommen durch, können existieren und können sich finanzieren. Und alles, was daneben passiert, hat eigentlich keine Chance. Und ich kann das aus meiner Warte alles bestätigen. Hätte ich nicht die Förderung, ich habe glücklicherweise in den letzten Jahren einige Förderungen bekommen. Also ich war Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg zum Beispiel, was unterm Strich auch einfach finanzielle Unterstützung bedeutet hat. Ich habe mehrere staatliche Förderungen bekommen und es gibt nicht viele Förderungen, muss man dazu sagen. Und die zu bekommen ist sehr schwierig. Man muss da gar Doktorarbeiten ablegen. Auch das muss man können. Wenn man das nicht kann, hat man schon keine Chance und braucht dann doch auch, das kommt mir doch manchmal vor, als wären so gewisse... ein gewisses Name-Dropping, wenn das möglich ist, hat man dann doch auch bessere Karten. Jedenfalls, ohne diese Förderung könnte ich das hier auch alles nicht betreiben. Auch dieses Album hätte ich so nicht aufnehmen können, wenn da nicht diese Förderung geflossen wäre. Jedenfalls nicht mit dem Anspruch, und den habe ich, alle Beteiligten fair zu entlohnen, was dann auch immer fair bedeutet, weil es ist trotzdem, wenn ich die Abrechnung anschaue, am Ende so, dass die MusikerInnen, ne, die es auch eigentlich vor allen Dingen geht, beim Musikmachen, die geringste Gage bekommen von allen. Oder halt, das ist ganz schwierig und deswegen stelle ich das tatsächlich immer wieder in Frage. Und auch das, um dann nochmal zurückzukommen, ist ein Grund, warum ich denke, hey, ich möchte gar nicht ausschließlich davon leben müssen. Ja, es ist auf jeden Fall, das ist schon auch so, dieses mit diesen Existenzängsten, was wir anfänglich hatten. Das kann natürlich einen auch total lahmlegen.
Ja, klar.
Ne? Wenn so, das kann auch das Letzte aus einem rausholen. Ich meine, es kann auch ganz große Kunst entstehen. Oft ist sie ja entstanden so unter großem Leidensdruck bei KünstlerInnen. Ne? Und auch meistens schwingt, oder ich meine doch, eine Tiefe und alles, was eben bei einem KünstlerIn so im Leben passiert, das schwingt eben mit in jeder Hinsicht. Kann das bringt dann eben auch alle Aspekte. Aber wenn ich mir das aussuchen kann, so ich das mir aussuchen kann und mitgestalten kann, möchte ich gesund wachsen und auch meine Kunst soll in einem gesunden Umfeld passieren, entstehen dürfen. Ja. Genau, und ich möchte kein krankes System füttern.
Ja. Schlimm, also dass man darüber sprechen muss, ne?
Ja.
Wenn man über Kunst spricht. Aber gerade in der Musikbranche ist das ja nun auch kein Geheimnis, dass das in eine Richtung geht, die nur noch schwer auszuhalten ist.
Genau, aber glücklicherweise gibt es ja dann auch doch, es gibt ja auch hier Patreon zum Beispiel, es gibt ja Modelle, die versuchen, diese Industrie eigentlich zu umschiffen und den direkten Kontakt zu den Menschen wiederherzustellen und so eigentlich alles auszulassen, was monetär eigentlich wegfließt, ne? Das, um es überhaupt am Leben halten zu können. Also es gibt bestimmt noch viele Möglichkeiten, das zu ändern.
Lass uns nochmal über dein Album sprechen, Magdalena. Du hast gesagt, ein sehr detailverliebtes Album. Ihr habt euch viel Zeit für die Produktion gelassen. 3 der Songs sind in deiner zweiten Schwangerschaft entstanden. Was inspiriert dich außerdem oder hat dich für dieses Album inspiriert? Der Umbruch in deinem Leben, also auf gleich mehreren Ebenen, ja?
Ja, genau. Der Albumtitel heißt Transit und Transit steht für mich fürs Unterwegssein, im Wandel sein, für die eben vielen Veränderungen der letzten Jahre in meinem persönlichen Leben als auch in der Welt da draußen. Es war ja eine sehr umbruchsreiche Zeit. Corona hatten wir schon erwähnt. Meine Lieder entstehen bewusster. Das liegt vermutlich auch daran, dass ich ein bisschen älter geworden bin und mit den Kindern mein Bewusstsein sich eben auch weiterentwickelt hat. Es gibt zum Beispiel ein Lied, Josephine Baker, da besinge ich eines meiner Vorbilder, ein Idol, die aus den 30er Jahren, in den 30er Jahren zu Weltruhm gelangte, also die Künstlerin, Tänzerin, Revue-Tänzerin, Josephine
Ikone
Baker,
auch,
Ikone,
oder?
Genau, Friedensaktivistin, Widerstandskämpferin und feministische Vorreiterin.
Ja.
Die damals eben sich freizügig auf der Bühne präsentiert hat, vor allen Dingen aber eigentlich eine ganz humorvolle, grandiose Tänzerin, Künstlerin war. Später stand sie an der Seite von Martin Luther King, als er 1963 seine legendäre Rede I Have a Dream hielt und kam als einzige Frau damals auch zu Wort. Sie hat ihr eigenes Puder auf den Markt gebracht, war also auch eine super
Geschäft.
Ja, wirklich. Cool, ja. Das war einfach in so vielerlei Hinsicht, finde ich diese Dame inspirierend.
Ja.
Und das war eine bewusste Entscheidung, ein Lied über sie zu schreiben. Mhm. Ne? Also das ist jetzt nicht so entstanden am Klavier in einer bestimmten Stimmung,
ja,
sondern einfach so, ich habe ihre Biografie gelesen und dachte, wow,
ja,
das ist eine coole alte Hey. Über die
eine
möchte ich.
Hommage.
Ja, absolut, eine Hommage. Und es gibt ein paar mehr Lieder, in denen es sehr bewusst eben einfach um Hoffnung geht. Darum irgendwie, dieses ganze Album ist sehr positiv.
Wie schön.
Ich weiß nicht,
es tut uns gut.
Finde ich auch, das tut auch absolut Not in dieser Zeit.
Ja.
So hoffnungsvolle Lieder, lichtbringende Lieder, humorvolle Lieder. Das ist ja auch eine, kann ja auch eine Überlebensstrategie sein.
Ja, unbedingt. Wie würdest du das Genre bezeichnen? Ist es nach wie vor Chanson oder hast du überhaupt keinen Bock, da irgendein Genre zu benennen?
Ach, es macht manches einfacher. In der Vermittlung habe ich festgestellt, was soll ich da immer so zu rebellieren? Ich würde sagen, das ist Chanson-Musik, ja. Mit Einflüssen aus dem Jazz, aus dem Varieté, auch ein bisschen Pop, aber so Pop, finde ich, trifft es doch am wenigsten. Im Herzen bin ich eine Jazzsängerin.
Im Herzen eine Jazzsängerin.
Ja, im Herzen bin ich eine Jazzsängerin. Das, so bin ich auch irgendwann mal ins Rennen gegangen. Ich wollte ursprünglich Jazzgesang studieren in Amsterdam. Es wurde ja nichts draus. Aber wenn ich mich auch so irgendwo sehe, mit den Liedern ist es entweder im Zirkus, das haben wir auch schon gemacht, das klappt toll.
Witzigerweise sehe ich dich da auch vor meinem geistigen Auge. Wenn ich deine Musik höre und dich dazu auch sehe, es hat für mich immer was Schillerndes, Funkelndes, Glitzerndes.
Und aber auch was lustig, also genau, schön, dass du
vielleicht
das so siehst.
Vielleicht jongliert im Hintergrund
ja,
auch noch
genau,
jemand.
Also da darf
und jemand schlägt ein Rad.
Ja, genau, da dürfen auch gerne noch drei Clowns irgendwelche einen Quatsch machen, so.
Ja.
Ich liebe ja auch Charlie Chaplin zum Beispiel,
ja,
sehr, ne, so genau. Also in diesem Kontext passt das, finde ich auch sehr gut. Und so Varieté-Jahrmarktscharakter, das sind so auch so die Stimmen, die ich mag. Und Kabarets und eben auch dieses Nacht, dieses verruchte Nachtclub, Jazz-Nachtclub, da stehe ich drauf und das schwingt mit.
Und in welchen Nachtclubs wirst du unterwegs sein in den kommenden Monaten? Also da gibt es eine Tour, richtig?
Ja, es gibt wir haben jetzt im Herbst einige Konzerte gespielt und im nächsten Jahr geht es weiter. Hoi, jetzt müsste ich wirklich auf den Termin. Ich bin im Februar auf jeden Fall in der Rosenau in Stuttgart. Ich kenne den Ort nicht, aber ich habe jetzt schon häufig gehört, es muss so schön sein. Kennst du den Ort?
Ehrlich gesagt nicht.
Nee, okay. Wir spielen vermutlich wieder im Renitenztheater, auch in Stuttgart. Und das war nämlich auch ein sehr, sehr schöner, so mit roten Samtsesseln, Atmosphäre Ort, ja. ins Jazzhaus kommen wir auch wieder.
Schön.
Aber das erst nächsten Herbst, da haben wir jetzt gerade gespielt.
Ja.
Und sonst, es gibt einige Orte, die ich jetzt nachlesen müsste.
Wo werden wir denn auf dem Laufenden gehalten, Magdalena?
Über meine Social-Media-Kanäle zuallererst, aber auch auf meiner Homepage www.magdalenaganter.de. Dort steht dann alles, was so ansteht.
Jetzt hast du gesagt, das Album ist ein Album voller Hoffnung. Was gibt dir Hoffnung in wilden Zeiten wie diesen?
Meine Kinder. Überhaupt, wenn ich Kinder erlebe, die ja noch so voller Fantasie sind und voller Ideen und Tatendrang. Ja.
Da kommt Gutes hinterher, hat man den Eindruck, oder?
Voll. Und deswegen lohnt es auch so sehr, die zu fördern und alles zu tun, damit es denen gut geht und damit, dass sie den richtigen Input kriegen. Und ja.
Was meinst du, wären deine zwei auch kleine Künstler?
Ah, ich bin da sowieso ganz bei Josef Beuys, der meinte, jeder Mensch ist ein Künstler.
Dann würde ich sagen, ist das ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Magdalena, für deine Zeit und alles Gute für alles, was kommt.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn doch gerne positiv und abonnieren Sie ihn gern auch. Dann verpassen Sie keine Folge. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin gibt's mehr spannende Themen zum Nachlesen im Magazin. Das können Sie in der Buchhandlung Rombach kaufen oder Sie abonnieren auch das. Alle Infos dazu auf netzwerk-südbaden.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und einen tollen Start ins neue Jahr. Ciao, bis dann.
Netzwerk Südbaden, das regionale Wirtschaftsmagazin, der Podcast.